Ja, liebe Geschwister, ich darf euch ganz herzlich grüßen, auch wenn es heute in einem etwas kleineren Kreis ist, aber das macht nichts. Wir wissen, der Herr Jesus Christus ist unter uns, ist mit uns und wir sind gespannt, was er uns heute mitzuteilen hat, eben in seinem Wort. Und wir sind ja momentan beim Buch des Propheten Daniel, haben bereits die ersten beiden Kapitel behandelt. Heute geht es um das dritte Kapitel. Es ist auch wieder ein langes Kapitel. Ich glaube, es hat fast 30 Verse. Und ich habe auch da versucht, das etwas zusammenzuraffen, auch in der Hoffnung, dass der Zusammenhang eben nicht verloren geht. Also Daniel 3 ist heute dran. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen. Und der Herold rief überlaut: Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Drometen, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Seitenspiel, so sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Es traten hinzu etliche chaldäische Männer und verklagten die Juden. Nun sind da jüdische Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, die verachten dein Gebot und ehren deine Götter nicht und beten nicht an das goldene Bild. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr, Sadrach, Mesach, Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe setzen lassen? Wohlan, schickt euch, sobald ihr hören werdet, den Schall der Posaunen, Drometen, Harfen, Geigen, Psaltern, Lauten und allerlei Saitenspiel, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es nicht anbeten, so sollt ihr von Stund an in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott sei, der euch aus meiner Hand erretten werde. Da fingen an, Sadrach, Mesach, Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht Not, dass wir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl erretten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von deiner Hand erretten. Und wo er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Bild, das du hast setzen lassen, anbeten wollen. Also wurden diese Männer gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Doch der König Nebukadnezar entsetzte sich und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht 3 Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sehe ich doch 4 Männer frei im Feuer gehen und sie sind unversehrt. Und der 4. ist gleich, als wäre er ein Sohn der Götter. Wir wollen noch mal still werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist und bitten dich von Herzen und danken dir dafür, dass du uns jetzt dieses Wort aufschließt, was du uns mitgeben willst für die kommende Woche. Und so schenke uns die rechte Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, Konzentration, dass wir dein Wort auch wirklich verstehen. Dass es wirklich vom Kopf ins Herz hineingeht. Dass es unsere Herzen bewegt. Dass es unser Leben bestimmt. Das ist das Entscheidende, Herr Jesus Christus. Immer wieder, wenn wir dein Wort hören. Und so wollen wir jetzt deinen herrlichen Namen rühmen und dir von Herzen Dank sagen, dass du unser lebendiger und auferstandener Herr bist. Amen. Ja, liebe Geschwister, abgesehen von der Berichterstattung aus Daniel 6, Daniel in der Löwengrube, ist wohl Daniel 3 eines der bekanntesten Kapitel aus dem Buch des Propheten Daniel. Und wie oft haben wir diese Geschichte bis zu unserem Erwachsenwerden schon gehört? Sei es in Sonntagsstunden, in Kindergottesdienst, in Kinderstunden, in Jugendstunden und so weiter. Und das ist bis heute im Grunde genommen so geblieben. Wir sind immer wieder erstaunt über diese interessante Berichterstattung aus Daniel 3. Aber natürlich hat Daniel 3 auch seine intensiven Wirkungen durch die Jahrtausende hindurch bis in unsere heutige Zeit. Und wir wollen zunächst mal, bevor wir da richtig einsteigen, zunächst mal so ein paar einleitende Bemerkungen machen. Und zwar Die Juden haben ja diese Geschichte immer wieder als ein Vorbild genommen für ihre berühmten Makkabäer-Aufstände, wo es darum ging, wirklich für den Gott Israels einzustehen. Und da waren natürlich diese drei Männer im Feuerofen, waren immer wieder Leitfigur, waren immer wieder Leitbilder, nicht für, ja, für Standhaftigkeit, für die Bereitschaft, das Leben zu investieren, das Martyrium auf sich kommen zu lassen. Natürlich wurde auch Daniel 3 auch im christlichen Bereich adaptiert. Denken wir nur da zum Beispiel an Hebräer 11, Vers 34. Da wird ja von Menschen gesprochen, wie es da heißt, die durch den Glauben des Feuers Kraft ausgelöscht haben. Also das auch wieder ein Hinweis auf Daniel 3. Also immer wenn es um das Martyrium ging, wurde von Christen selbstverständlich Bezug genommen auf Daniel 3. Und es gibt Zeugnisse in den frühchristlichen Katakomben Roms aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Es gibt Zeugnisse aus dem Mittelalter, wo immer wieder auf Daniel 3 also hier Bezug genommen wird. Immer wieder war also Daniel 3 wirklich eine Fundgrube für das Judentum, für das Christentum, wirklich auszuhalten, standfest zu sein, insbesondere immer wieder in Phasen des Drucks, die eben von gesellschaftspolitischer Seite ausgegangen sind in den verschiedensten Dimensionen. Und selbstverständlich, liebe Geschwister, spielt natürlich Daniel 3 auch eine Rolle, wenn die Geschichte endzeitlich gedacht wird. Das wissen wir, wenn von diesem enormen Druck die Rede im letzten Buch der Bibel, die Rede ist im Buch der Offenbarung, nicht dieser Druck, der da ausgeübt wird auf die jüdische, auf die christliche oder auf die jüdisch-christliche Seite. Also dann ist das sozusagen Daniel 3 quasi hier ein Modell. Was ist noch weiter an einleitenden Bemerkungen zu sagen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf den König schauen, auf diesen Großkönig Nebukadnezar? Das, was er hier tut, das Standbild aufzustellen und davor niederzufallen, es anzugeben, ist jetzt mal ganz abgesehen von unserer christlichen Perspektive ein absolut nachvollziehbarer Gedankengang. Denn wenn man solch ein universales Reich aufbauen will, nicht, indem man aus Dutzenden von Religionen, Kulturen und Weltanschauung eine Einheit bilden muss, dann bedarf das wirklich eines, wie wir so sagen, eines gemeinsamen Leitbildes, das übergeordnet ist, mit dem dieses großbabylonische Reich zusammengehalten, vereinigt werden kann. Und vor allen Dingen, wodurch man es in seiner geistigen Dimension, bei aller Unterschiedlichkeit, die in diesem Reich bestand, steuern kann. Ganz, ganz wichtig. Man braucht also im Grunde genommen eine ganz einfache, aber umfassende Philosophie. Das ist der Grundgedanke, war der Leitgedanke, das ist sozusagen die Staatskultur, die wir hier bei dem Großkönig Nebukadnezar sehen. Und dieser Staatskult, was ja durchaus hier Götzencharakter hat, das ist jetzt wichtig zu wissen, der beruhte nicht auf Freiwilligkeit. Der beruhte eben nicht auf Freiwilligkeit, dafür wurde nicht geworben, darüber wurde auch nicht abgestimmt, sondern dem wurde aufgedrückt, dieser Staatskult. Und zwar wurde der so aufgedrückt, dass jedem von vornherein klar war, wer an diesem Staatskult nicht mitmacht, nicht, der hat in diesem Reich nichts mehr zu sagen, ja, der ist des Todes. Der passt in dieses ganze System nicht hinein. Also entweder man macht mit oder man ist raus. Und dann ist tatsächlich das Leben auch wirklich verloren. Und die Art und Weise, wie man jetzt einen Staatskult einführt, ja, hat im Grunde genommen bis heute an Bedeutung nichts verloren. Der Staatskult muss also umfassend sein, er muss strategisch gut durchdacht und geplant sein. Nicht dieser Staatskult bedarf auch einer Veranstaltung, die eine besondere Wirkung hat. Musik spielt immer dabei eine wichtige Rolle und es darf vor allen Dingen eine Schwur eines Eides. Das ist so mal ganz grob die Linie, nicht wie man also einen Staatskult also einführt. Und, liebe Geschwister, wir sehen ja darin manch eine Parallele aus der Vergangenheit, die sich in unserem Geschichtsgedächtnis aus unserer eigenen Kultur negativ eingeprägt hat. Das wissen wir also ganz genau. Und für diesen Kult, liebe Geschwister, da rief nun der Nebukadnezar eine ganze Reihe von Personen aus seinen verschiedenen Ländern. Ich glaube, das Großbabylonische Reich umfasste, glaube ich, über 120 Länder. Also da rief er eine Reihe von Menschen aus diesen verschiedenen Ländern zusammen. Und dabei fällt auf, dass die engsten Hofbeamten nicht dabei waren. Das ist wahrscheinlich auch eine Antwort auf die Frage, warum nämlich eine Person hier in Daniel 3 fehlt, nämlich er selber. Daniel selbst fehlt hier. Und nun passiert das, ja, liebe Geschwister, was wir leider auch heute wieder erleben. Nun passiert das, was wir immer wieder entdecken, dass bei aller Anerkennung der Personen hier, in unserem Bericht aus dem Judentum, bei aller Anerkennung, dann, wenn es um eine Entscheidung geht, plötzlich alles abfällt und diese Personen dann wieder diesen entscheidenden Titel bekommen, es sind die Juden. Es sind die Juden. Genau das erleben wir momentan. Wenn man so die Demonstration betrachtet, es sind die Juden. Und dann die hässlichen Ausdrücke, die da alle fahren. Schon erschreckend, dass das in unserem Lande wieder möglich ist. Aber das entdecken wir. Also es hat sich in dem Sinne da nichts geändert. Und wir kennen das auch aus dem Buch Esther. Mordechai, ein ganz hoher Beamter, da am Hofe des Königs, im entscheidenden Moment in der Auseinandersetzung mit dem Haman, bekommt er den Titel der Jude. Da haben wir es also wieder. Und auf diese Art und Weise werden also Menschen klassifiziert, sie werden abgestempelt, sie werden stigmatisiert. Und das hat sich bis heute, liebe Geschwister, in keinster Weise geändert. Bis heute noch so üblich. So, und jetzt werden diese drei jüdischen Männer mit ihren babylonischen Namen, Sadrach, Mesach und Abednego, werden jetzt sozusagen vor das Komitee, vor diesem König geführt. So, was entdecken wir nun für uns persönlich, wenn wir jetzt dieses Kapitel auf uns wirken lassen? Und den ersten Punkt, den wir aus diesem Kapitel 3 mitnehmen wollen, ist, dass es eine Konfrontation gibt zwischen dem Gottesreich und dem Weltreich. Es gibt eine Konfrontation zwischen Gottesreich und Weltreich. Wir haben es ja hier in der Tat mit einem perfektionistischen System zu tun. Und dieses System verlangt Gehorsam. Und ich sage mal so, ein bisschen spüren wir heute schon etwas von, auch wenn dieses Wort noch nicht so gefällt, nicht so fällt, Gehorsam. Aber so ein bisschen spüren wir schon etwas davon. Man hat ja manchmal den Eindruck, man lebt schon in einer Zeit oder man kommt in eine Zeit hinein, die geprägt ist, nicht die Pflicht zur Volksgesundheit. Und wehe dem, der da nicht mitzieht. Das ist nur mal so ein Gedanke. Also wir haben es auf der einen Seite mit diesem perfektionistischen System zu tun, was Gehorsam fordert, und auf der anderen Seite ein System, das absolut in der Minderheit ist, was hier in unserem dritten Kapitel mit den Juden beschrieben wird. So, und diese beiden Systeme stehen jetzt in einer Konfrontation gegenüber. Und das ist auch wichtig zu wissen, die sich eben nicht auflöst, sondern die sich zuspitzt. Das ist aus dem Grunde ganz wichtig zu wissen, weil auch wir Christen, die wir an Jesus Christus eben glauben, dass wir auch nicht ganz frei sind, nicht, dass wir viel lieber so in Harmonie leben, nicht, dass wir manchmal so auf diesen Ausgleich bedacht werden, dass wir manchmal so die Toleranz da praktizieren wollen. Das mag ja in manchen Punkten auch möglich, auch gut sein. Ich sage mal zum Beispiel, was Hautfarbe, Alter, Intelligenz und Kultur und Arbeitsweisen betrifft. Aber es gibt eben einen Bereich, da kommt es zu einer Konfrontation zwischen Gottesreich und Weltreich und da gibt es keine Versöhnung. Nicht, das löst sich nicht auf, sondern das spitzt sich zu. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Und liebe Geschwister, es ist ja im Durchschnitt nicht so, als ob wir uns, wenn wir mal so in unsere christlichen Reihen hineinschauen, als wenn wir uns selbst in unserem konfrontativen Jesus-Stil bremsen müssten. Wenn wir ganz ehrlich sind, nicht, man möchte viel lieber so in unserem Umfeld, mit unserem Jesus-Leben so in Harmonie leben, merken aber, dass es eigentlich letztendlich gar nicht gelingt und gelingen wird, weil wir eben ein vollkommen anderes geistliches Verständnis haben als der Mainstream hier in unserer Kultur. Das stellen wir immer wieder fest. Und schon allein mit der Frage nach der biblischen Ethik, nach der biblischen Moral, lösen wir schon eine mittlere Explosion aus. Das muss man also auch ganz nüchtern wissen. Und man hat wirklich jetzt schon den Eindruck, dass man so mit seinem Denken ein Problem in der Art und Weise ist, dass es uns noch gibt. Nur, das darf uns nicht überraschen. Denn diese Konfrontation ist eigentlich schon bei Jesus Christus angelegt. Denn wenn Jesus Christus in Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Ja, was ist das anderes? Das ist ein konfrontativer Text, das ist ein konfrontativer Ausspruch unseres Herrn Jesus Christus. Also das dürfte uns insofern also dann gar nicht überraschen. Aber daraus, dass wir dann auch daraus wirklich die richtige Konsequenz ziehen, endzeitlich gedacht, liebe Geschwister, wird es eben nicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten zu einer Christianisierung kommen. Das heißt, dass immer mehr Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen, dass plötzlich weltweit christliche Prinzipien geltend gemacht werden. Das können wir uns abschminken und das lesen wir auch nirgendwo in der Bibel. Denn es wird eher ganz anders sein, sondern wir erleben jetzt auch schon, eine immer stärker zunehmende Ablehnung des lebendigen Gottes und seines Wortes. Und eine Ausgrenzung derer, die sich wirklich an den lebendigen Gott und an sein Wort halten. Stellen wir immer wieder fest, sei es nun aus seinem Volk der Juden, sei es aus der Gemeinde der Christen oder sei es aus den Reihen derer, die als Juden zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Das müssen wir also ganz, ganz nüchtern sehen. Und das alles, liebe Geschwister, werden wir nicht erst in der endzeitlichen Perspektive erleben, sondern während wir hier noch das Vorrecht haben, in einer relativ friedlichen Ecke leben zu dürfen, wissen wir, dass zeitgleich Menschen, die an Jesus Christus glauben, in einer ganz anderen Situation, ein bisschen oder ein bisschen viel, je nachdem, in welcher Ecke der Welt sie leben, den Charakter von Daniel 3 schon hautnah spüren. Das müssen wir also ganz nüchtern sehen. Und wenn wir das alles wissen, dann soll uns das trotzdem nicht entmutigen, sondern es soll gerade umgekehrt, es soll uns Mut machen, dass wir in einer ganz gesunden Art und Weise wirklich zu dem stehen, was zu unserem christlichen Profil gehört. Ganz klar. Und deshalb hat auch solch ein Text wie Daniel 3 hat auch eine ganz, ganz wichtige seelsorgerliche Funktion. Also das ist der erste ganz wichtige Punkt, den wir also mitnehmen wollen. Es kommt zu einer Konfrontation zwischen Gottesreich und Weltreich. Und diese Konfrontation wird sich nicht auflösen, sondern sie spitzt sich zu. Das ist das Erste, was wir mitnehmen wollen. Und liebe Geschwister, wenn ich das alles weiß, was in Daniel 3 abläuft und was endzeitlich ablaufen wird, dann habe ich doch ein wunderbares, oder sollte es jedenfalls so sein, aber dann habe ich doch ein wunderbares Trainingsfeld gegen Konformität, das heißt gegen diese Gleichförmigkeit der Welt. Das heißt, dass ich jetzt schon die christlichen Grundprinzipien einüben kann und mich bewähren kann als solch einer, der zu Jesus Christus gehört. Und liebe Geschwister, jetzt schon einüben, das ist ganz, ganz wichtig, jetzt schon einüben, nicht, wenn ich erstmal jetzt im Bild gesprochen, nicht vor diesem glühenden Feuerofen à la Daniel 3 stehe, sondern jetzt schon einüben, liebe Geschwister. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt schon wirklich zu dem Stellung zu nehmen, was unsererseits wirklich an gesellschaftspolitischen, Staatskult eben von uns nicht mitgetragen werden kann. Jetzt das schon einzuüben, ganz, ganz wichtig. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir Wie können wir wirklich unser geistliches Profil halten? Wie können wir wirklich das halten, was geistlich zu uns gehört? Wie kam es dazu, dass diese drei Männer dastehen und sagen konnten, da werden wir nicht mitmachen? Und die haben in der Tat auf das zurückgegriffen, was ihnen ihr Leben lang in Kopf und Herz, ich möchte es mal so sagen, quasi implantiert wurde. Dem war also von vornherein klar, in dieser Situation, wir brauchen jetzt keine Auslegungen, wir brauchen auch jetzt keine Kommentare von irgendwelchen jüdischen Theologen, sondern das, was der Großkönig Nebukadnezar von uns fordert, das war ihnen von vornherein klar, ist ein klarer Verstoß der Gebote, der ersten Gebote des Dekalogs. Das wussten sie von vornherein. Nicht? Und dieses, der einmal offenbarte Wille Gottes, der war für sie, für diese drei Männer feststehend und darauf griffen sie zurück. Und das lehrte sie eben in 2. Mose 20 in den Versen 2 bis 5, wo es heißt, ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst sie nicht anbeten. Du sollst ihnen nicht dienen. Und das war ihnen von vornherein klar. Auf diese Vorgaben haben sie sich berufen. Darauf haben sie wirklich zurückgegriffen. Und eben nicht auf ihre, was weiß ich, auf ihre Gefühle. Liebe Geschwister, wenn sie das getan hätten, dann hätte ihnen in der Tat mulmig werden können, als sie dieses Standbild sahen oder besonders als sie diesen glühenden Ofen sahen. Nein, aber sie haben auf das Wort Gottes zurückgegriffen. Das war das Entscheidende. Sie haben auch nicht auf irgendeine, was weiß ich, auf irgendeine Abstimmung untereinander zurückgegriffen, zwei dafür, einer dagegen, wie auch immer. Nein, sondern auf dieses Wort aus 2. Mose 20, 2 bis 5. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben dir haben, du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst sie nicht anbeten und du sollst ihnen nicht dienen. Das war für diese drei Männer wirklich die Vorgaben. Und wenn wir in der Konfrontation bestehen wollen, ohne den Helden spielen zu wollen, dann müssen wir auf dem Boden des Wortes Gottes stehen. So wie diese drei Männer hier. Und was bei diesen drei Männern auch noch auffällt, ist, das ist auch ganz interessant, dass sie keine Nützlichkeitsüberlegungen angestellt haben. Denn Nützlichkeitsüberlegungen fragen nicht in erster Linie nach dem Willen Gottes, sondern sie fragen danach, was nützt es mir? Eine Nützlichkeitsüberlegung nach Daniel 3 würde lauten, das Standbild wird angebetet, warum? Es nützt mir, ich bleibe am Leben. Und das siehst du bei diesen drei Männern nicht, dass sie irgendwelche Nützlichkeitsüberlegungen da anstellen. Was wir in diesem Text, in diesem Kapitel 3 auch noch spüren, ist, dass man bei diesen drei Männern, trotz aller Tragik, möglicherweise ihr Leben zu verlieren, dass man bei diesen drei Männern nicht den Eindruck hat, dass sie auf der verlorenen Seite stehen. Es wäre ja durchaus, liebe Geschwister, verständlich gewesen, wenn sie gesagt hätten, ja, muss das denn so weit gehen mit unserem jüdischen Glauben? Ist der Preis nicht viel zu hoch? Ist das überhaupt angemessen? Stehen wir nicht eigentlich schlecht da mit unserem jüdischen Glauben? Sollten wir uns nicht lieber ein Stück weit zurückziehen? Nein, auch das sehen wir hier bei diesen drei Männern nicht, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ihnen eine Ehre, dass sie geadelt sind, auf der Seite Gottes stehen zu dürfen. Das sieht man bei diesen drei Männern. Obwohl sie Gefangene sind, stehen sie vor dem Großkönig Nebukadnezar und können diesen Satz sagen, der uns immer wieder beeindruckt, wenn es heißt, siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl erretten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von deiner Hand erretten. Und wo er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufsetzen lassen, nicht anbeten werden. Immer wieder faszinierend dieser Satz. Ja, und da stellt sich natürlich auch die Frage, aus welcher Grundhaltung nicht stehen wir zu unserem Herrn Jesus Christus? Auch das ist ja interessant, bei manchen Christen zu beobachten. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Grundhaltungen. Nicht, es gibt die Grundhaltung von Christen, die, wenn es um Jesus Christus geht, dass sie dann sagen, naja, da muss ich wohl dazu stehen. Wenn ich A gesagt habe, dann muss ich auch B sagen. Und schließlich will ich in den Himmel kommen, also zieh es durch. Solchen Christen sieht man manchmal schon am Gesichtsausdruck an, dass sie also ihr Christsein, ja, wie soll ich das mal sagen, so als ständige Last vor sich hertragen. Oder ob ich so eine Haltung habe, wie ich sie hier bei diesen drei Männern sage. Die sagen, wir wollen das so. Die sagen, wir wollen das so. Und diese Haltung kommt ja auch beim Apostel Petrus zum Ausdruck. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, so ab Vers 12, 1. Petrus 4, ab Vers 12, da sagt er so sinngemäß, es ist mir eine Ehre, so für Jesus Christus leben zu können. Meint nicht, euch für etwas Besonderes zu halten, wenn ihr um seinetwillen Probleme habt, sondern erachtet es vielmehr als eine Ehre, dass ihr als seine Leute dieser Welt diesen Weg gehen könnt. Also da sagt uns der Apostel Petrus das auch nochmal so, wie die drei Männer es gesagt haben, wie die drei Männer es praktiziert haben. Also, der zweite ganz wichtige Punkt, den wir für heute mitnehmen sollen, dass wir dann auch wirklich, wenn wir das wissen, was hier abläuft und was einmal ablaufen wird, dass wir jetzt schon, liebe Geschwister, wirklich ein Trainingsfeld haben gegen diese Gleichförmigkeit, gegen diesen Mainstream dieser Kultur. Dass wir uns jetzt schon wirklich beginnen, darauf einzuüben. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich einige Leute höre, die sagen, bevor das wirklich mal ganz hart wird und so weiter, bevor ich wirklich zu dieser knallharten Entscheidung komme, ja oder nein, ja Jesus Christus oder nein Jesus Christus, werde ich entrückt, bin ich weg, habe ich mit dem allen nichts zu tun. Und wenn ich dann manchmal solche Begründungen höre, ich dann gefragt habe, wieso glaubst du, dass das so kommt? Ja, wir sind keine Kinder des Zorns. Ja, natürlich sind wir keine Kinder des Zorns, die wir ja an Jesus Christus glauben. Aber was ist mit den vielen Märtyrern, die in den vergangenen Jahrtausenden alle gestorben sind? Es waren alles keine Kinder des Zorns. Aber sie mussten diesen Weg gehen. Nein, liebe Geschwister, es ist viel wichtiger, dass wir so unser tägliches Leben führen, dass wir mit allem wirklich im Reinen sind, besonders mit unserem Herrn Jesus Christus, und dass wir jederzeit hier abdanken können. Wenn das geschehen sollte, schön. Würde ich ja lügen, wenn ich es anders sagen würde. Aber sich darauf jetzt versteifen, dass es so kommen würde, halte ich für fatal. Also das ist der zweite wichtige Punkt. Wie gesagt, der erste wichtige Punkt, es kommt zu einer Konfrontation zwischen Gottesreich und Weltreich. Und jetzt ein letzter Punkt, ein dritter Punkt, das ist also ein sehr tröstlicher Punkt, dass wir nämlich wissen dürfen, dass wir in dieser Konfrontation nie allein sind. Nie allein sind. Und da kommen wir jetzt auf diese vierte Person da zu sprechen, die da erwähnt wird. Und die ja in einer Form da sichtbar auftritt. Und die wird ja von außen wahrgenommen. Durch den Großkönig Nebukadnezar, der da mit seinem Personal bis vier zählen kann. Und der dann sagt, also irgendwas kann hier nicht stimmen. Zudem sieht diese Person auch noch anders aus. Und diese vierte Person, jetzt mal vollkommen unabhängig, wer diese vierte Person ist, ob es ein abgesandter Engel Gottes ist oder wie manche Ausleger sagen, dass es Jesus Christus selbst ist, lassen wir das mal offen. Aber diese vierte Person, die sagt mir, unabhängig davon, ob ich sie auch sehe oder nicht sehe, dass wir nie allein sind. Bin ich allein, bin ich immer zu zweit, mindestens zu zweit. Sind wir zu zweit, sind wir mindestens zu dritt und so weiter und so fort. Das muss ich auch wissen. Das ist eine Grundaussage. Aber bitte jetzt nicht falsch verstehen. Natürlich ist Jesus Christus immer in uns und wohnt immer bei uns, ganz klar. dass das nicht irgendwie eine Alternative ist. Entweder hast du das oder du hast das. Dass die, nicht, dass diese beiden Wahrheiten gegeneinander ausgespielt werden, sondern die gelten miteinander. Aber es ist, liebe Geschwister, es ist auch eine ganz wichtige Wahrheit, dass der lebendige Gott für seine Leute sein Personal, das wir in aller Regel nicht sehen, ausgesandt hat. Denken wir nur an diesen wichtigen Vers aus Hebräer 1, Vers 14, wo es da heißt, sind es nicht alles dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Dieser Satz. Also wir sind immer mit dem Personalschutz Gottes unterwegs. Sind wir immer unterwegs. Das ist eine Grundaussage, das dürfen wir wissen. Wie natürlich jetzt so eine ganze Sache ausgeht, liebe Geschwister, das ist ja auch so ein Punkt. Wir, die wir heute diesen Text hier, dieses dritte Kapitel lesen, wir wissen ja, wie die ganze Sache ausgegangen ist, aber die drei Freunde, die wussten das nicht, wie die ganze Sache ausgeht. Die hatten keinen Propheten zur Seite. Die hatten auch keinen Satz, der ihnen irgendwie Aufschluss gibt, wie das Ergebnis der ganzen Angelegenheit ausgeht. Das hatten die alles nicht. Also unabhängig vom Ausgang, vom Ergebnis, sind sie diesen Weg gegangen. Und dass sie dabei, sagen wir, ihre Bitte auch Ausdruck geben konnten, selbstverständlich, und das haben sie ja auch in wunderbarer Weise getan, nochmal diesen Satz hier, siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl erretten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von deiner Hand erretten. Und wo er es eben nicht tun will, sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Bild, das du hast aufsetzen lassen, anbeten wollen. Sie wussten also, unabhängig vom Ausgang, sie sind nicht allein. Sie sind nicht allein, liebe Geschwister. Und was gerade diesen Ausgang anbetrifft, ich denke, da haben auch wir schon so unsere Erfahrungen gemacht. Nicht, da ist jemand krank in der Gemeinde. Man ist zutiefst betroffen und betrübt. Man trifft sie, man kommt zusammen, man betet, man salbt den Kranken, man ringt vor dem lebendigen Gott und das Wunder geschieht, die Person wird gesund. Ein ähnlicher Fall, einige Wochen später. Nicht, man ist schon richtig, ich sag's mal so, man ist schon warm gelaufen aufgrund der guten ersten Erfahrung, die man gemacht hat. Und mit diesem Schwung des Glaubens geht man wieder in diese Sache hinein und ringt vor dem lebendigen Gott. Und was passiert? Derjenige stirbt. Und dann stehen wir da und fragen uns vielleicht, ja, was haben wir falsch gemacht? Oder was hatte die kranke Person falsch gemacht? Nein, liebe Geschwister, da kommen wir auch zu einem Phänomen und das müssen wir als Jesus-Leute einfach klar bekommen. Der lebendige Gott ist in seinem Denken und in seinem Tun und in seinem Handeln absolut souverän. Das müssen wir in unseren Kopf hineinkriegen. Damit müssen wir klarkommen, liebe Geschwister. Lesen wir nur mal Apostelgeschichte 12. Da werden uns zwei führende Köpfe der ersten Gemeinde vorgestellt, Jakobus und Petrus. Und der Jakobus wird ergriffen, abgeführt, ins Gefängnis gesteppt und stirbt, wird hingerichtet. Der andere, Petrus, ebenfalls abgeführt ins Gefängnis und erlebt dieses großartige Wunder, er kommt frei. Wir können doch davon ausgehen, dass die Gemeinde für den Jakobus genauso intensiv gebetet hat wie für den Petrus. Und der Jakobus war bestimmt nicht weniger fromm als der Petrus. Nein, wir müssen hier ganz klar erkennen, das war Gottes Weisheit. In der Weisheit Gottes hat er das so entschieden. Wir schauen nicht immer dahinter. Wir verstehen das nicht immer. Wir sind nicht, um da in den Worten von Jesaja 40 zu bleiben, wir sind nicht die Ratgeber Gottes. Das müssen wir einfach kapieren. Und wir lesen doch alle schon lange die Bibel. Und jedes Mal, wenn man an diese Stelle kommt, die uns von der Enthauptung Johannes des Täufers berichtet, dann stehen wir da auch davor und fragen, mein Gott, warum hast du das so gemacht? Wegen dieser sinnlosen Tanzerei und wegen dieses perfiden Wunsches der Mutter. Konntest du da nicht eine andere Lösung finden? Nein, wir müssen sagen, Gott hat es so gewollt. Gott hat es so gewollt. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und wir haben da sicherlich auch unsere Person, unsere Menschen vor Augen, wo wir manchmal Gott sagen, oh, zu früh, nicht richtig, falsch, Herr. Nein, Gott hat es so gewollt. Das ist auch ganz wichtig, was wir hier aus diesem Text von Daniel 3 mitnehmen können. Nicht Gott ist in seinem Denken, in seinem Tun, in seinem Handeln absolut souverän. Viele Dinge können wir nicht erklären, müssen wir auch nicht erklären. Und ich sage es auch mal so, wollen wir auch letztendlich nicht erklären. Kriegen es einfach nicht raus. Das sind die drei wichtigen Punkte, liebe Geschwister, die wir da mitnehmen wollen aus diesem dritten Kapitel. Nicht diese Konfrontation zwischen Gottesreich und Weltreich, dass wir uns jetzt schon einüben, wirklich in diesen christlichen Prinzipien, und dass wir uns wirklich so darstellen können, nicht dass Menschen wirklich merken, dass wir zu Jesus Christus gehören, und dass wir bei aller Konfrontation wissen dürfen, wir sind nie allein. Unabhängig davon, wie die ganze Sache ausgeht. Und liebe Geschwister, was haben uns da diese drei Männer, diese drei Freunde Daniels wirklich, wirklich vorgelebt? Jetzt kann es natürlich sein, dass der eine oder andere sagt, ja, eigentlich ist dieser Text viel, viel, viel zu weit weg von mir. Weil er meint, dass er nie und nimmer auch nur annähernd in der Liga dieser drei Freunde spielen wird. Liebe Geschwister, darauf kommt, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der Gedankengang, der dahinter steht. Und dass wir diesen Gedankengang wirklich, wirklich sagen können, dass wir wirklich sagen können, ja, Herr Jesus Christus, du hast mich geadelt, dass ich wirklich in deine Welt kommen, dass ich wirklich zum lebendigen Glauben an deinen Sohn Jesus Christus kommen konnte. Und jetzt möchte ich das lernen aus Daniel 3, dass es ohne Konfrontation in meinem Leben nicht geht. Das möchte ich jetzt wirklich aus Daniel 3 lernen. Und ich möchte, wo ich das noch halbwegs in einem friedlichen Umfeld lernen kann, das auch wirklich tun. Auch das wirklich tun und wirklich zeigen, was zu meinem Jesus-Glauben, was zu meinem Jesus-Bekenntnis gehört. Und ich möchte mich weder dafür schämen noch dafür entschuldigen, sondern mich darüber freuen, dass ich geadelt bin, dass ich zu dir, dem einen, wahren, lebendigen, wahrhaftigen, gerechten, heiligen Gott gehören darf. Und ich möchte dich auch bitten, Herr Jesus Christus, dass du mich wirklich vor dieser Frage bewahrst, was nützt mir das, was bringt mir das, sondern dass ich mich an dein Wort halte, dass ich auf dein Wort wirklich hier zurückgreife, egal was der Mainstream denkt und sagt. Und dann, Herr Jesus Christus, dann darf ich dich auch bitten, dass du mit deinen Boten deine Wunder tust, so wie du es tust, wie du es vorhast. Und wenn du es nicht tust, dann gib mir wirklich die Kraft, das auch zu akzeptieren, auch diesen Schritt, auch diesen Willen von dir wirklich zu akzeptieren. Und das, liebe Geschwister, wünsche ich uns, dass wir wirklich mit diesem Gedankengang, der da wirklich hintersteckt letztendlich, dass wir mit diesem Gedankengang auch in diese neue Woche gehen. Amen. Ich darf uns bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wenn wir ehrlich sind, wir hätten es gerne anders. Wir könnten uns das alles so schön friedlich vorstellen, dass so einer nach dem anderen zum Glauben kommt und wir irgendwann dann fertig sind. Aber nun zeigst du uns, egal wo wir die Bibel aufschlagen, dass du die Geschichte anders geplant und vorbereitest. Ja, du lässt das Ganze, ob wir es verstehen oder nicht, du lässt es auf eine große Konfrontation hinauslaufen, damit wir wirklich lernen, wem wir gehören für Zeit und Ewigkeit. Und da hilf uns, dass wir das wirklich einüben können auf dem Trainingsfeld unseres Alltags. Und Herr Jesus Christus, du weißt, wo wir manchmal da so unsere Schwierigkeiten haben. Und da bitten wir dich durch das Wort, das wir heute gehört haben, dass du uns wirklich ein Stück weiter voranbringst, dass du uns ja ganz bewusst zu Menschen machst, die in der Jesusfrage eindeutig, klar, unumkehrbar erkennbar sind. Und dann wollen wir dir so von Herzen danken, dass du uns auch durch die Krisen hindurchbringst, dass wir wissen dürfen, wir sind nicht allein. Natürlich denken wir heute Morgen an den Teil deiner Gemeinde, für den dieses Wort aus Daniel 3 nicht nur ein Anstoß zum Trainingsfeld ist, sondern die, ja, die wirklich mittendrin stecken. Menschen, die heute um ihres Glaubens willen an dich in den Gefängnissen und Lagern sitzen, die gefoltert und getötet werden. Erbarme dich und tue nach deiner Weisheit, wie in Daniel 3, deine Wunder. Und so ehren wir dich, loben und preisen deinen herrlichen Namen und sagen dir Dank, dass du unser lebendiger und auferstandener Herr bist. Amen.